ich habe einen guten Kampf gekämpft, aber ich habe gesiegt. Ich bin gesundheitlich nicht ganz in Ordnung, ein bisschen angeschlagen. Und dann habe ich gekämpft und mich gefragt, soll ich heute hier nach Neumarkt kommen oder soll ich kurzfristig jemanden anrufen und versuchen, einen Ersatz zu finden oder den Gemeindeleiter bitten, eine Kassette oder ein DVD oder irgendwas. Und da habe ich die Entscheidung getroffen und das war auch mein Gebet, dass der liebe Gott mir hilft, mit ein paar Hustenbonbons ständig im Mund zu haben. Und so, wenn ich in der Predigt ein bisschen huste, dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin nicht so krank, dass ihr jetzt Angst vor mir bekommen sollt. Jetzt stecke ich euch alle an. Nein, kein Fieber, kein nichts, aber ein bisschen Stimme und Hals. Das ist sind wahrscheinlich Anzeichen von welcher ankommenden Krankheit. Das ist bei mir schon ein paar Tage so, aber ich hoffe, dass es so bleiben wird, an dem, was ich jetzt habe. Gestern Abend war ich in Oberasbach. Sie haben einmal im Monat, jeden zweiten Freitag im Monat, Familien-Sabbatanfang. Da kommen Kinder und auch Eltern und wir singen miteinander. Und da war ich auch dabei, obwohl ich auch so angeschlagen war. Ich konnte nicht laut singen, aber spielen konnte ich. Und da habe ich auch gehört, viele erzählen, dass jetzt im Moment so viele kranke Leute, so voll mit Grippe und mit allem, und die Krankenhäuser sind voll und so weiter. Von daher sehe ich, ich bin nicht der Einzige. Aber ich kämpfe den guten Kampf und ich bin heute hier bei euch. Ich möchte gerne heute in dieser Predigtstunde über eine Begebenheit, ein Ereignis aus dem Leben Jesu mit euch nachdenken und da auch die Texte lesen. Im Markus-Evangelium lesen wir diese Begebenheit im Markus-Evangelium Kapitel 9. Übrigens, die Lektion war so interessant. In unserer Klasse sind wir nicht zu Ende gekommen. Und es war so viel, viel, dass man darüber sprechen kann. Und einer sagte mir nachher, diese Lektion ist so interessant, da beschäftigt man sich viel mehr mit anderem und weniger mit dem Schwert. Wie war das? Das heißt, ein Text aus der Bibel, aus Sprüche, ist da in der Lektion auch angegeben, aber es ist so viel und so tief drinnen, dass man so tief graben kann und auf uns übertragen kann und gute Entscheidungen treffen kann für unser Leben. So möchte ich auch, dass in dieser Predigtstunde bei diesem auch bekannten Ereignis auch etwas rauskommt, worüber wir nachdenken können. Und da ist auch mein Gebet vor Gott, dass Gott uns hilft, dass wir uns auch da finden und auch ein Wort für uns finden, das uns heute auch anspricht. Im Markus-Evangelium, Kapitel 9, lesen wir ab dem Vers 17 bis zum Vers 22 zunächst mal. Markus 9. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist, und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und es fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Zunächst mal bis hierher. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich geschehen ist. Ich habe versucht, mich dort zu sehen, in dieser Menge. Wie wäre es gewesen für mich, wenn ich selber dort gewesen wäre? Ein Vater kommt zu Jesus und mit seinem Kind. Und wie das in der Beschreibung hier steht und wie der Vater auch erzählt, das Kind leidet darunter. Unheimlich. Und es ist traurig. Und der Vater ist traurig. Wir sind traurig, wenn jemand leidet. Aber wenn noch mein Kind leidet, man spürt ein bisschen anders, wenn das eigene Kind da im Mittelpunkt steht. Ich möchte jetzt nichts etwas Negatives sagen, aber wir sind Menschen so, wir sehen die anderen leiden, es tut uns leid und wir versuchen zu helfen. Aber wenn mein Kind leidet und vor allem wenn das Kind leidet, viele Eltern sagen, mit mir kannst du machen, was du willst, aber lass bitte mein Kind in Ruhe. Also wir spüren für unsere Kinder, wenn sie in die Gemeinde kommen, dann freuen wir uns. Wenn wir sehen als gläubige Menschen, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist, dann beten wir vor Gott und dann stehen wir vor Gott und weinen wir vor Gott und fasten für unsere Kinder und für alle anderen, die Gott finden sollen. Also dieser Vater bringt sein krankes Kind, weil von Kind auf, sagt er, und ich kann mir das vorstellen, das Kind wird geboren von Kind auf. Das ist zuerst mal erstes Jahr. Das ist ein kleines Kind, süßes Kind, aber leidet unter diese Angriffe des Teufels. Da kommt zweites Jahr, drittes Jahr, fünftes Jahr, da kommt Schulalter. Da kommt 10 Jahre alt und die ganze Zeit leidet dieses Kind. Wir wissen ja nicht, wie alt dieses Kind war, aber auf jeden Fall von Kind auf, eine lange Zeit. Und der Vater ist am Ende. Er kann nicht mehr. Und wahrscheinlich nicht nur der Vater, die ganze Familie, die Mutter genauso und die Geschwister genauso. Es ist traurig, wenn jemand leidet. Und diese Situation, die wir vor Augen jetzt haben, ist es auch für einen Beobachter sehr traurig. Du kannst auch nicht ganz ruhig sein, wenn du siehst, da ist jemand, der sich auf den Boden wälzt und so, dass er mal, das tut weh und er schlägt mit dem Kopf gegen die Wand und so weiter und du sagst, naja gut, passt schon, schön zu sehen wie in einem Film. Das geht nicht. Also wir leiden mit den Leidenden. Und das war traurig, was hier vor sich geht. Dieser Vater hat viel von Jesus gehört. Sonst wäre er sicher nicht zu Jesus gekommen. Er hat gehört, dass Jesus kranke Leute heilt. Schwer kranke Leute sind zu Jesus gekommen, wurden gebracht. Die Gelähmten, die Aussätzigen, all das war bekannt. Das war nicht so in den Häusern keiner weiß Bescheid, sondern die ganze Bevölkerung, die weiß davon. Und dieser Vater hat auch viel gehört. Er hat gehört, dass viele Menschen mit ihren kranken Leuten zu Jesus gekommen sind. Die Mengen scharten sich um Jesus herum. Und Jesus tat Gutes diesen Menschen. Er hat viel gehört, aber offensichtlich hat er sich nicht dafür interessiert. Und das ist ein Gedanke, der mich auch angesprochen hat. Es gibt Leute, die viel wissen, viel gehört haben. Ich habe jetzt in dieser Woche auch bei einer Bibelstunde einer Interessierten aus der Gemeinde Marienberg, die schon jahrelang in die Gemeinde kommt, schon vor meiner Zeit, noch Thomas Knirr hat mit ihr Bibelstunden gehabt und sie kommt nicht zur Entscheidung. Und habe gesagt, du sag mal, was machst du mit diesen Informationen, die du jahrelang bekommen hast? Du möchtest aus der Bibel sprechen, du kommst gerne in die Gemeinde, aber wo ist deine Entscheidung? was machst du damit jetzt? Wenn du nur Informationen sammelst, das ist okay, gut. Aber das ist nicht unser Ziel. So ähnlich war mir auch dieser Vater. Viel von Jesus gewusst, gehört, erfahren, aber nie sich richtig interessiert für Jesus. Manchmal schickt Gott ein Leid zu jemandem, um ihn aufzurütteln und ihm den Weg zu zeigen. Wenn wir in Vers 22, da steht etwas, was die Situation verrät. Er kommt mit seinem Kind zu Jesus und dann sagt in Vers 22, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Mit anderen Worten, wenn du irgendwas kannst, ich bin jetzt zu dir gekommen, ich weiß es nicht, ob du etwas kannst, unser Problem ist groß und mein Kind leidet und das schmerzt mich, aber ich weiß nicht, ob du was kannst. Was denkt dir über den Menschen, die sagen, wenn du irgendwas kannst? Das verrät vieles. Seit immer gibt es solche Leute, die so sagen. In der heutigen Zeit sagen Leute anders. Gott, wenn es dich gibt. Unser Problem ist groß und ich habe alles Mögliche versucht. Und dieser Vater hat sicher alles Mögliche versucht. Und was versuchen die Leute heute? Zu den Ärzten zu gehen. Und dann versuchen sie, viele versuchen etwas mit Wahrsagen zu machen. Ich habe auch solche Geschichten gehört, wo jemand gesagt hat, dir können die Ärzte nicht helfen. Es gibt da eine Frau und du kannst mal zu ihr gehen. Und sie hat eine besondere Macht und sie kann dir helfen. Oder diese Alternativmedizin, homöopathisch. Da habe ich so viel auch im Internet gelesen, weil ich auch mit jemandem gesprochen habe über homöopathische Mittel. Und die Person, die mir gesprochen hat, sie hat richtig gekämpft mit mir, dass diese alle Alternativmedizin und diese homöopathische und diese esoterische und so weiter, das hilft. Und dann sagt sie mir, du weißt auch selber nicht, was in diesen normalen Schulmedizin, was da auch teuflisch ist. In diesen allen Medikamenten und diesen allen, was sie alles machen, das ist alles teuflisch. Und so weiter. Die Menschen versuchen alles Mögliche. Und dann, wenn nichts hilft, da kommen sie zu Gott und sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. So war auch dieser Vater. Aber es ist auch nicht Wunder, dass das passiert. In der heutigen Zeit, wie die Menschen, die Massen Gott erleben oder Gottes Kinder erleben, das ist eine Frage. Jemand hat gesagt, der Satz hat mir auch gut gefallen, viele Menschen heutzutage haben wenig Probleme mit Gott, sondern mit seinem Bodenpersonal. Und das sind die Menschen. Viele wissenschaftliche Ausarbeiten und Aussagen, die schaffen nur Verwirrung. Und die Menschen, ein natürlicher, normaler Mensch, er kann sehr schwer an Gott glauben. Die Kinder lernen so in der Schule über den Urknall und Evolutionstheorie. Und das ist überhaupt nicht Wunder, wenn diese Generation dann sagt, sie kann nicht an Gott glauben. Auch die Kirchen blamieren sich mit diesen schwerwiegenden Skandalen, die wir erfahren in den Medien und jeden Tag immer mehr. Die Kirchen verlieren auch den Einfluss in der Bevölkerung. Auch die noch Einfluss haben, sie predigen auch nicht das Wort Gottes, sondern sie predigen was anderes. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, ich habe seit Neuestem habe ich einen neuen Bibelkreis, trifft sich immer donnerstags um 20 Uhr in meiner Nachbarschaft. Und wenn ich Zeit habe, da komme ich hin, aber es geht nicht immer. Und ich war jetzt vorgestern dabei und das Thema war Römer 2. Sage ich, boah, Römerbrief, das ist schön, super. Und das hält eine Frau aus dem Kreis. Sie ist engagiert in der evangelischen Kirche, ein evangelischer Hauskreis. Und dann, was sie alles erzählt hat, den Text gelesen und dann, ja, ich hab mich so schon informiert über die Römer und dann erzählt, weil das Römerbrief war, wie es in der Stadt überhaupt war. Und da erzählt sie Viertelstunde lang über die Stadt, über die, keine Ahnung, was das in der Stadt ist. Und dann der Konflikt von Paulus mit den Juden. Dann erzählt sie, was die Juden alles geglaubt haben und warum das alles so nicht richtig war. Und die Juden und die Juden, die Juden. Und die Stunde war um. Und dann konnte ich nicht ruhig sein, obwohl ich Gast bin, ich bin neu. Ich habe gesagt, ja, aber schade, es gibt so viele Dinge hier in diesem Text. Habe ich etwas angesprochen? Und die schweigen nur und hören zu. Das ist für sie neu. Da steht ein Römerbrief. Wie verstehen Sie das? Und so. Ich bin auch immer noch mit Ihnen per Sie, obwohl Sie immer Sie untereinander sind per Du und ich bin per Sie. Und dann sagt eine aus der Gruppe, sagt sie, in welche Kirche gehen Sie denn? Da sage ich, ich gehe in die Adventgemeinde. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich Pastor bin, aber da habe ich nicht die Adventgemeinde erwähnt, bei der ersten Stunde. Und jetzt fragt sie, in welche Kirche gehen Sie? Ich gehe in die Adventgemeinde. Ach, die Adventgemeinde. Ich kenne die Adventgemeinde. Und die andere sagt, aber die Adventgemeinde ist auch in der Allianz. Was sagst du jetzt? In dieser Gruppe passt mir, dass ich sage, ja. Sage ich, ja, ja. Die Adventgemeinde, das ist eine Freikirche. Ja, 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 ja. Sie hat gelesen, es gibt so Freikirche der Baptisten, der Methodisten, die Adventisten sind auch drin und so. So ganz fröhliches Gesicht. Sage ich, lieber Gott, danke dir. Hier hat es mich geholfen. Hier war es gut. Und dann habe ich erzählt, dann aus dem zweiten Kapitel, dann noch etwas. Da steht auch etwas Gesetz. Sogar steht da unten, vor Gott sind nicht richtig die, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun. Gerade im zweiten Kapitel, im Römerbrief, habe ich sie gefragt, was denken Sie über diesen Text, die Gesetze zu hören oder Umkehr oder so. Aber mein Thema ist heute nicht Römer 2. Ich war für mich selber begeistert, welche Lehre wir haben und wo sich die Leute treffen. Der Bibelkreis in Neumarkt, wenn wir hier kommen, wie viele kommen wir? 6 Leute, Margarete?
Jetzt waren es 4.
Jetzt waren nur 4. Und der Bibelkreis dort, über 20 Leute. Und diese 20 Leute kommen. Sie wollen das Wort Gottes hören. Und hören nichts. Hören die Geschichte, wie es war, wie es so und so, gar nichts. Also ich möchte nicht kritisieren. Ein Christ darf nicht kritisieren. Aber weil ich profimäßig das mache, da sehe ich genau, das fehlt. Das fehlt den Menschen. Und deswegen sind Menschen so lasch, sage ich mal. Auch die, die an Gott glauben. Sie sprechen über die Gnade Gottes. Auch das muss ich euch noch sagen. Die Gnade Gottes. Gnade und Liebe Gottes. Römer 2, Vers 4. Und wir leben und die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes. Wenn ich jetzt Fehler gemacht habe, Gott vergib mir. Und dann, wenn ich wieder Fehler mache, Gott vergib mir. Dann sage ich, das stimmt nicht. Das passt nicht. Aber ich habe gebetet in mir, dass ich nicht zu viel spreche. Wenn ich von Anfang zu viel spreche, da können Sie mich vielleicht abhaken und nicht mehr mit mir sprechen wollen. Aber da steht im Text, die Gnade Gottes führt uns zur Umkehr. Das ist das Ziel von der Gnade Gottes. Ich will dir nicht sagen, dass du jetzt tun lassen kannst, was du willst. Gnade Gottes ist groß, sondern dass du zur Umkehr kommst, dass du deine Sünde nicht wiederholst, sondern dass du mit Gott weiterlebst. Ah, das war so eine interessante Stunde. Aber jetzt zurück zu unserem Text. Der Vater wusste viel, aber er hat sich nicht interessiert. Warum nicht? Es ist normal in der heutigen Zeit, dass die Menschen einiges über Gott wissen, wenn sie wissen, aber so tief zu gehen, da fehlt etwas in dieser Tiefe und deswegen können sie nicht eine gute, tiefe Entscheidung für Gott treffen. Ich möchte jetzt in meinem zweiten Teil auf die Jünger eingehen. Im Vers 18 haben wir hier gelesen, und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Warum konnten die Jünger Jesu diesen bösen Geist nicht austreiben? Hat Jesus nicht kurz davor die Macht gegeben, wo er sie gesandt hat? Da lesen wir in den Evangelien, er hat sie ausgesandt und hat ihr auch Macht gegeben. Und unter anderem in der Beschreibung, was Jesus in dieser Vollmacht, steht auch über die bösen Geister. Haben die Jünger auch nicht einmal berichtet, zu Jesus berichtet, was sie alles erreicht haben? Und haben sie gesagt, und die bösen Geister sind uns untertan. Das war eine Erfahrung mit Gott. Und Jesus sagt dann, freut euch nicht, dass böse Geister euch untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Aber sie haben Erfahrung gemacht. Und jetzt kommt die Situation, wo sie etwas tun sollen und sie tun es nicht. Warum nicht? Bitte? Hat jemand was gesagt?
Der Vater keinen Glauben hat, weil der Vater gar nicht daran glaubt. Der Sohn vielleicht auch nicht.
Okay, das spielt eine Rolle. Der Glaube spielt eine Rolle. Aber hier denke ich an die Jünger Jesu. Und es ist interessant, über die Jünger zu sprechen, die eigentlich eine Vollmacht von Jesus bekommen haben, die auch Erfahrung mit Gott gemacht haben, die auch gläubig sind, Jesus nachfolgen, Jesus als Vorbild haben, seine Predigt hören, sein Wort hören, aus erster Hand sozusagen. Und trotzdem, in diesem Moment konnten sie das nicht. Ich habe mich gefragt, warum nicht? Das war nicht ein Dauerzustand, weil sie davor geschafft haben. Aber jetzt nicht. Und dann habe ich ein interessantes Wort bei Ellen White gefunden. Im Buch Das Leben Jesu. Jesus war mit drei Jüngern weg. Auf dem Verklärungsberg. Petrus, Jakobus und Johannes. Die anderen sind unter dem Berg geblieben. Jesus macht einen Unterschied. Er nimmt nur drei aus der Gruppe. Und die anderen? Wenn du seinen Unterschied machst, was können die anderen machen? Bitten. Bitte?
Beten.
Es wäre schön, wenn sie gebetet hätten. Aber was ist menschlich zu denken? Wenn ich aus dieser Gruppe jetzt mal einen auswähle, ich habe einen besten Freund unter euch und der ist Otto oder Gerhard oder Freundin sage ich nicht, aber Schwester aus der Gemeinde. Und mein bester Freund ist der oder die. Sie nehme ich mit. Da kommt der Gedanke, warum nur die? Warum nicht ich? Warum macht Jesus diese Unterschiede? Was ist der Johannes besser als ich? Der Petrus, der plappert viel, aber die anderen sind nicht so immer was zu sagen. Gut, wenn er Petrus genommen hat, passt schon. Aber warum Jakobus? Warum nicht mich? In diesem Moment, menschliches Denken war stärker. Und sie haben immer daran gedacht, die ganze Zeit, warum sie einfach so verlassen wurden und Jesus nur die drei genommen hat. Und wenn wir so denken, dann ist unsere Kraft sehr schwach. Sie haben das geschafft davor, aber jetzt nicht mehr. Interessant, Sie wissen selber nicht, dass Sie das nicht können. Und das ist etwas Schlimmes bei uns Gläubigen, wenn wir selber unseren Zustand nicht kennen. Wenn wir denken, es ist alles in Ordnung, wir sind gläubig, wir kommen in die Gemeinde und Jesus hat uns die Macht, Vollmacht gegeben. Und jetzt mache ich etwas in dieser Vollmacht. Die Jünger Jesu, die Neuen, die geblieben sind, die wussten in diesem Moment ihren Zustand selber nicht. Und weil sie das nicht gewusst haben, sie probieren es aus. Und da kommt dieser Fall und dann sagen die, Dämon, ich gebiete dir, geh raus aus ihm. Und was macht der Dämon? Er lacht sie aus. Er sagt, Edge, du kannst mir nichts antun. Er bleibt da. Und ich sage ihm nochmal, ich gebiete dir, passiert nichts. Und die anderen, die da waren, vor allem die Schriftgelehrten, steht auch im Text, aber darüber sagt auch Ellen White, die Schriftgelehrten haben die Gunst der Stunde genutzt und gleich gekommen und gesagt, ja, nichts mit euch, das ist nichts, ihr seid Betrüger, das, was ihr aber gemacht habt, das war zufällig. Und so, ihr seid allesamt Betrüger, ihr könnt nichts antun, sagen die Schriftgelehrten. Und da kommen auch die anderen, die Menschen, und sie, ein Satz hier, sagt, die Gunst des Volkes neigte sich auf die Seite der Schriftgelehrten und Verachtung und Spott für die Jünger erfüllte die Menge. Ich denke, das ist ein krasser Satz. Du kennst deine momentane Situation selber nicht. Du denkst, es ist alles in Ordnung. Du bist gläubig, du bist da. Aber in einem Moment, wo vielleicht doch ein Neid oder eine Sünde bei dir ist, du bist schwach. Und trotzdem versuchst was und blamierst dich selber. Und die Menschen schauen das und sie stellen sich auf die Seite der Menge, der Schriftgelehrten. Ich möchte gerne im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, Vers 19 und 20, mal die Erklärung von Jesus lesen, warum sie das nicht tun konnten. Matthäus 17, da ist die gleiche Situation beschrieben, aber von Matthäus mit anderen Worten. Matthäus Kapitel 17, Verse 19 und 20. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein, wenn ihr den Glauben habt, wie ein Senfkorn. Heißt das, dass die Jünger Jesu keinen Glauben haben? Was heißt ein kleinen Glauben haben, ganz klein? Was heißt auch Berge versetzen? Ich habe mir so vorgestellt, den Wendelstein nach Ägypten versetzen und den Berg Sinai von Ägypten nach Deutschland holen. Als ich in Ägypten war, habe ich den Berg Sinai gesehen. Und jetzt haben wir einen starken Glauben. Hast du einen starken Glauben? Stell dir mal vor, du hättest einen starken Glauben. Und du kommst zum Wendelstein und sagst, ich möchte dich versetzen nach Ägypten. Komm, steh auf und geh nach Ägypten. Hat Jesus an das gedacht? Nirgends lese ich in der Bibel, dass Jesus Sensationen wollte. Das wäre eine Sensation. Stell dir mal vor, ein Prediger der Adventgemeinde hat das gemacht. Boah, da würden auch die Medien darüber sprechen. Die Leute würden den Pre auch besuchen, die Journalisten und die, ach, das wäre schlimm. Aber Jesus macht nicht sensationelle Sachen. Er möchte den Menschen helfen. Er versteht unsere Lage. Er hat doch selber gesagt, wo er am Anfang seines Dienstes erzählt, warum er gekommen ist, das Evangelium zu predigen den Armen, dass er den Gefangenen predigen soll, dass sie losgelassen werden sollen, dass die Zerschlagenen denen helfen soll. Das ist seine Aufgabe und seine Mission. Das will er bei uns tun, aber keine Sensationen. Vielleicht warten wir als Menschen auf Sensationen und deswegen haben wir keinen Erfolg in unserem Glauben, in dem, was wir tun. Ein junger Mann mit starken Muskeln wurde gefragt, wie hat er das erreicht, dass er so starke Muskeln hat? Und er sagt, komm mit zum Training. Ausdauer, trainieren, Ausdauer. Pass auf deine Gesundheit. Pass auf, was du isst, was du trinkst, wenn du zu körperlichen Kräften kommen möchtest. Wenn ein Glaube stark sein soll, wie soll dieser Training ausschauen? Training mit Jesus, mit Gott Ausdauer zeigen. Ausdauer auch da, wenn nicht alles passiert, so wie du das willst. Klammere dich an Gott. Wo ich mich da vorbereitet habe, habe ich, Margarete, auch an dich gedacht. An die Gebete, die wir vor Gott geschickt haben. Auch im Gebetskreis, auch zu Hause. Und du hast geglaubt. Und ich freue mich, wenn du über den Glauben sprichst. Jetzt immer noch. Die Sache scheint schon erledigt zu sein. Aber du sprichst, es ist noch nicht vorbei. Ich bewundere das. Also ich würde mal sagen, naja gut, lieber Gott, hilf mir, dass ich damit leben kann, wie es ist. Aber der Glaube, klammere dich an Gott. Auch wenn das nicht alles passiert, so wie du jetzt dir denkst. Vielleicht möchte Gott anders. Vielleicht möchte Gott dich auch leiden lassen. Aber klammere dich an Gott. Das ist Training. Training für den Glauben. Wenn auch nicht alles passiert, wie wir uns das vorstellen. Ihr Glaube, sagt Ellen White weiter, ihr Glaube musste durch ernstes Gebet, durch Fasten und tiefe Herzensdemut gestärkt werden. Sie mussten von eigenem Ich abrücken und sich mit dem Geist und der Kraft Gottes erfüllen lassen. Nur so kann man etwas erreichen. Wenn man so ernst vor Gott kommt. Irgendwo ist ein Satz, ich suche jetzt gerade. Aha. Ihr Glaube, der ihnen ein tieferes Mitgefühl mit Jesus verwehrte und die Oberflächlichkeit, mit der sie die inneren anvertraute heilige Aufgabe betrachteten, verursachten ihre Niederlage. Oberflächlichkeit. Auch dieses Wort hat mich angesprochen. Was heißt Oberflächlichkeit? Waren die Jünger Jesu oberflächlich? Anscheinend in diesem Moment hat etwas nicht geklappt. Und auch die Oberflächlichkeit ist auch ein Begriff und ein Wort, mit dem wir kämpfen in unserem Glaubensleben. Also auf der anderen Seite haben wir den Mann uns angeschaut, in Betracht gezogen, sein Glaube oder Unglaube. Er hat über Gott gehört, über Jesus, uns aber hat sich gar nicht interessiert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Jünger Jesu auch schwach waren. In diesem Moment konnte sie nichts tun. Und jetzt möchte ich mal auch zum Ende kommen. Was ist am Ende passiert? Vers 22, 23 und 24. Er kommt zu Jesus und sagt, wenn du aber etwas kannst. Auch da sagt Ellen White, das ist ein Satz des Zweifels. Er zweifelt, er hat gar keinen Glauben. Und es ist so auch aus dem Text hier. 23, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit anderen Worten, ich glaube, aber ehrlich gesagt, ich glaube doch nicht. Oder ich glaube, aber ich weiß selber nicht, was ich glaube, was ich glauben soll. Was soll ich glauben? Hilf mir, hilf meinem Unglauben. Es sind in der heutigen Zeit, auch in der christlichen Welt, so viele Angebote und so viele Leute, die über Glauben sprechen. Wem soll ich glauben? Ich glaube, aber ich weiß auch selber nicht, was ich glauben soll, sagt dieser Vater. Es liegt nicht an der unzureichenden Macht Christi. Die Gesundheit des Sohnes hängt allein von dem Glauben des Vaters ab. Viele jedoch bemerken, dass ihnen der Glaube fehlt. Und deshalb halten sie sich von Christus fern. Es gibt auch solche Menschen, die merken, dass es nicht in Ordnung ist. Warum soll ich wieder in die Kirche gehen? Wenn ich dort gehe, da sehe ich, andere sind besser als ich. Mir fehlt der Glaube. Und da kommt der Teufel und sagt, du sollst gar nicht dorthin gehen. Du gehörst nicht dazu. Schau mal, was du alles in dieser Woche gemacht hast. Du bist ein Heuchler. Geh nicht dorthin. Und es gibt tatsächlich welche, die auch bleiben. Und der Glaube kommt allein durch das Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes ergreifst und die Verheißung, Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sind alle Verheißungen Gottes. Und wenn wir uns daran halten, dann merken wir und erleben wir die Kraft Gottes. Ihr Glaube musste durch ernstes Gebet und Fasten die tiefe Herzensdemut gestärkt werden. Entschuldigung, das habe ich schon gelesen. Das haben wir schon gemacht. Der Vater, er sagt, hilf meinem Unglauben. Und wir erleben etwas. Und das möchte ich am Ende auch erwähnen. Jesus schickt keinen Menschen weg, ohne ihm zu helfen. Und das macht mir Mut. Auch dieser Mensch, Jesus wusste genau, dass er sich wenig interessiert, dass er jetzt nur wegen diesem Problem zu ihm gekommen ist. Dass wenn das nicht da wäre, hätte er gar nicht an Jesus gedacht. Und trotzdem, Jesus hilft ihm. Ich habe für mich diesen Satz genommen. Jesus lässt keinen Menschen weggehen, ohne ihm zu helfen. Er verlangt den Glauben. Und er schenkt auch den Glauben. Wir können auch nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist gibt uns den Glauben. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Und den Heiligen Geist schickt Gott zu uns. Ihr Lieben, eine bekannte Geschichte, ein Ereignis. Aber wenn man so tief darüber nachdenkt, da können wir vieles rausnehmen. Vieles rausnehmen. Sind wir stark im Glauben oder sind wir schwach? Würdest du es wagen, etwas in diese Richtung zu tun für Gott? Oder wir wagen das noch nicht und wir sagen, wir sind schwach. Wie lange wollen wir noch schwach bleiben? Wie lange soll unser Glauben noch schwach bleiben? Ist es nicht jetzt die höchste Zeit, dass wir zu Jesus kommen und sagen, warum konnte ich das nicht? Hilf du mir. Die Menschen erwarten das von uns. Die Menschen brauchen Hilfe. Die Menschen brauchen einen festen Halt, auch im Glauben. Aber wenn sie nicht von uns bekommen, wo sollen sie das bekommen? Woanders werden sie das nicht bekommen. Und immer wieder erlebe ich das. Woanders bekommen sie das nicht. Und wenn wir noch schweigen und nichts tun, dann leiden die Menschen um uns herum und bekommen keine Hilfe, die ihnen eigentlich vor Gott auch zustehen. Mein Gebet Und mein Gedanke und Wunsch für uns alle, dass Gott uns hilft. Dass wir nicht nur einmal etwas erfahren haben, uns für Gott entschieden haben, uns haben taufen lassen, sondern dass dieses Wachsen im Glauben, die Muskeln des Glaubens müssen stärker sein. Und sie werden stark sein nur durch Training. Auch wenn ein starker Sportler mal etwas erreicht hat in seiner Stärke, aber dann den Training vernachlässigt, dann kann er vergessen, was er in der Vergangenheit erreicht hat, wenn er nicht ständig an diesem Training bleibt. Ich wünsche uns allen, dass wir das Wort von Gott zu Herzen nehmen und dass er uns hilft, in diesem Glauben jeden Tag zu wachsen und dass unsere Glaubensmuskeln immer stärker sind. Gott möge uns helfen dabei. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, den du uns geschenkt hast, für diese Zeit, die wir hier zusammen verbringen konnten, versammelt unter deinem Wort, unter deinem Segen. Wir danken dir dafür. Danke dir auch für diese Begebenheit, für die Gedanken, die du uns gegeben hast. Wir merken, dass auch unser Glaube manchmal genau so schwach ist. Und wir wollen einen starken Glauben haben. Wir wollen vieles erreichen mit dir. Wir wollen in unserem Leben einiges erreichen. Wir wollen unseren Familien einiges erreichen. Wir wollen unseren Mitmenschen einiges erreichen. In deinem Sinne. Denn du möchtest, dass alle gerettet werden, dass allen Menschen geholfen wird. Und du hast uns gesandt in die Welt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir auch so vor dir sein können. Dass wir im Gebet und in völliger Hingabe zu dir auch leben können und dass unsere Mitmenschen das auch bemerken können. Ich danke dir dafür. Bitte segne jeden Einzelnen von uns und hilf du uns in unseren täglichen Kämpfen, die wir in unserem Alltag haben. Wir brauchen deine Hilfe. Auch wenn wir den anderen helfen können, dann schenkt uns auch offene Augen, offene Ohren dafür, damit wir das bemerken und in deiner Kraft auch etwas tun können. Ich bitte dich auch für die, die heute nicht da sind. Ich bitte dich für alle Kranken, die Genesung brauchen. Ich bitte dich für die Älteren, die auch deine Stärke brauchen. Ich bitte dich auch für die Jugendlichen, die vor den Herausforderungen stehen, die Entscheidungen treffen sollen. Begleite du dein Volk durch deine Macht, durch deinen Heiligen Geist, nach deiner Verheißung. Und wir loben und preisen deinen Namen für die Sicherheit, die du uns schenkst im Leben mit dir. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu, lieber Vater. Amen.